Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Helmut Kraus liest wieder aus dem Roman Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner, heute die dritte von 13 Folgen. Der Ich-Erzähler, ein junger Mann, hat in einem ostasiatischen Hafen aus einer Laune heraus seinen Posten als erster Offizier auf einem britischen Handelsschiff aufgegeben und abgemustert. Jetzt wartet er in einem Seemannsheim auf seine Rückreise. Zur Essenszeit sitzen dort außer dem Erzähler noch drei Personen. Ein Schiffsoffizier namens Hamilton, ein ständig betrunkener Fremder und Kapitän Giles, ein Experte für schwierige Fragen der Schiffsführung, der hohes Ansehen genießt. Er fragt den jungen Mann, ob er Kenntnis von einem Brief des Hafenamtes habe, der beim Obersteward des Seemannsheims abgegeben worden sei. An diesen Brief knüpft er sonderbare Mutmaßungen, die er so beharrlich vorträgt, dass der Erzähler sich schon fragt, ob Giles nicht ein wenig geistesgestört sei.
Bisher war es mir überhaupt noch nicht eingefallen, dass ich gar nicht wusste, woran man eigentlich einen gesunden Verstand erkennen kann, und welch heikle und im Grunde genommen nebensächliche Sache er doch ist. In bester Absicht, Kapitän Giles' Gefühle nicht zu verletzen, zeigte ich mich ganz interessiert. Aber als er dann so geheimnisvoll weitersprach und mich fragte, ob ich noch wüsste, was sich soeben zwischen unserem Obersteward und jenem Kerl Hamilton abgespielt habe, nickte ich nur unfreundlich brummend und wandte den Kopf ab. »Ja, aber erinnern Sie sich auch an jedes Wort?« fragte er höflich weiter. »Ich weiß nicht. Das geht mich doch gar nichts an«, antwortete ich in gereiztem Ton, worauf ich überdies den Obersteward sowie Hamilton laut zum Teufel wünschte. Damit wollte ich die ganze Sache sehr energisch zu einem Abschluss bringen. Doch Kapitän Giles blickte mich weiter nachdenklich an. Nichts konnte ihn zum Schweigen bringen. Er machte mich darauf aufmerksam, dass meine Person in dieser Unterhaltung eine Rolle gespielt habe. Als ich versuchte, den Anschein völliger Gleichgültigkeit beizubehalten, wurde er richtig grob. »So? Ich hätte gehört, was der Mann gesagt hat? Ja? Was ich denn dazu meinte?« wollte er wissen. Da Kapitän Giles' ganze Erscheinung den Verdacht bloßer Heimtücke und Verschlagenheit von sich abprallen ließ, kam ich zu dem Schluss, den taktlosesten Dummkopf auf Erden vor mir zu haben. Fast verachtete ich mich selbst wegen meiner Schwäche, diesem Mann Verstand beibringen zu wollen. Ich erklärte ihm jetzt, dass ich überhaupt nichts dazu meinte. Hamilton sei nicht eines Gedankens wert. Was solch ein widerwärtiger Nichtstuer, ja, das ist er, warf Kapitän Giles ein, dachte oder sagte, war nicht einmal der Verachtung jedes anständigen Menschen wert, und ich hätte nicht die Absicht, auch nur die geringste Notiz davon zu nehmen. Dieser Standpunkt war für mich so einfach und klar, dass ich richtig erstaunt war, als Giles nicht das geringste Anzeichen seiner Zustimmung gab. Eine derart komplette Beschränktheit war fast interessant. »Was soll ich denn tun?« fragte ich lachend. »Ich kann doch nicht wegen der Meinung, die er von mir hat, mit ihm einen Streit vom Zaun brechen. Natürlich habe ich auch gehört, in welch verächtlichem Ton er auf mich anspielte. Aber er wird mir mit seiner Geringschätzung nicht lästig. In meiner Gegenwart hat er sie nie zum Ausdruck gebracht. Sogar jetzt eben wusste er nicht, dass wir ihn hören konnten. Ich würde mich also nur lächerlich machen.« Doch dieser hoffnungslose Giles paffte missgestimmt weiter. Plötzlich erhellte sich seine Miene und er sagte, »Sie haben mich nicht verstanden.« »So, es freut mich sehr, das zu hören«, sagte ich. Mit zunehmender Lebhaftigkeit behauptete er nochmals, dass ich ihn nicht verstanden habe. Absolut nicht verstanden. Und in immer selbstgefälligerem Ton erzählte er mir, dass nur wenige Dinge seiner Aufmerksamkeit entgingen und er gewohnt sei, über sie nachzudenken, wo wobei es ihm dank seiner Lebenserfahrung und Menschenkenntnis meistens gelinge, zu dem richtigen Schluss zu kommen. Dieses Eigenlob passte genau zu dem hohlen Gerede der ganzen Unterhaltung. Das alles verstärkte in mir das dumpfe Gefühl, dass das ganze Leben nur aus einer Reihe öder, leerer Tage bestehe. Dieses Gefühl, das mich halb unbewusst aus einer sorgenfreien Stellung getrieben hatte, fort von Menschen, die ich gern mochte, nur um der bedrohlichen Leere dieses Daseins zu entfliehen und bei der ersten Wende wiederum auf geistige Leere zu stoßen. Hier war nun ein Mann von Rang und Würde, der sich als ein lächerlicher und langweiliger Schwätzer entpuppte. Und wahrscheinlich war es auf der ganzen Welt so. Überall auf dem Erdenrund, von der untersten Sprosse bis zur höchsten Spitze der menschlichen Stufenleiter. Eine große Entmutigung überfiel mich, eine seelische Erschlaffung. Süffisant fuhr Giles Stimme fort. Die ganze Selbstzufriedenheit der Menschheit sprach aus ihr. Doch ich ärgerte mich nicht mehr darüber. Von dieser Welt war nichts Ursprüngliches, nichts Neues, Aufrüttelndes, Belebendes zu erwarten. Keine Gelegenheit, etwas Eigenes zu finden, in sich zu entdecken, Weisheit zu gewinnen, Freude zu genießen. Alles war stumpfsinnig und wurde überschätzt. So wie es mit Kapitän Giles der Fall war. So ist nun einmal das Leben. Plötzlich hörte ich den Namen Hamilton nennen und ich erwachte aus meinen Gedanken. Ich dachte, der Fall sei für uns erledigt, sagte ich ärgerlich. Ja, aber nach dem, was wir soeben gehört haben, meine ich, sollten Sie es doch tun. Sollte ich es doch tun? Wiederholte ich verblüfft. Was tun? Ganz erstaunt sah mich Kapitän Giles an. Nun, das, was ich Ihnen eben geraten habe. Zum Obersteward gehen und ihn fragen, was in dem Brief vom Hafenamt gestanden hat. Fragen Sie ihn direkt danach. Ich blieb eine Weile sprachlos. Hier war etwas so Unerwartetes und Neues, dass mir alles völlig unverständlich erschien. Erstaunt murmelte ich, aber ich dachte, es sei Hamilton, den Sie... Ganz recht. Lassen Sie ihn nicht damit durchkommen. Tun Sie, was ich Ihnen sage, und nehmen Sie sich diesen Obersteward vor. Ich wette, Sie werden ihm Beine machen, fuhr Kapitän Giles beharrlich fort, wobei er seine Pfeife bedeutungsvoll auf mich richtete. Dann machte er rasch drei kräftige Züge. Sein verschmitzter Gesichtsausdruck und seine triumphierende Miene waren unbeschreiblich. Dabei strahlte sein ganzes Wesen ein gewisses Wohlwollen aus, das geradezu lächerlich wirkte und mich irritierte. Angesichts all des Unverständlichen sagte ich in kühlem Ton, dass ich nicht den geringsten Grund sähe, mir von diesem Kerl, der nicht nur ein unzulänglicher Obersteward, sondern überdies ein elender Schuft sei, eine dumme Antwort geben zu lassen. Ebenso gut könnte ich mir vornehmen, ihm in die Nase zu kneifen. »In die Nase kneifen?« rief Kapitän Giles schockiert aus. »Das würde Ihnen gerade nützen.« Diese Bemerkung war so abwegig, dass man nichts darauf antworten konnte. Schließlich begann die ganze Sinnlosigkeit dieses Gesprächs, ihre unfehlbare Wirkung auf mich auszuüben, und ich hatte das Gefühl, dass ich dem Mann nicht länger zuhören dürfte. So stand ich kurzerhand auf, sagte schroff, er verlange zu viel von mir und ich könne überhaupt nicht klug aus ihm werden. Noch ehe ich Gelegenheit hatte, mich zu entfernen, begann er in völlig verändertem, drängendem Ton weiterzureden und nervös an seiner Pfeife zu ziehen. »Nun ja, er ist ein unberechenbarer Kerl. Fragen Sie ihn doch auf jeden Fall danach, weiter nichts.« Ich war von diesem Ton so beeindruckt, dass ich stehen blieb. Doch die Vernunft setzte sich gleich wieder durch und ich verließ die Veranda, nachdem ich ihm noch einmal trübe lächelnd zugenickt hatte. Nach einigen Schritten stand ich im Esszimmer, das jetzt aufgeräumt und leer war. Aber während dieser kurzen Zeit schossen mir verschiedene Gedanken durch den Kopf, wie zum Beispiel, dass Giles mich zum Besten gehalten habe, um sich auf meine Kosten irgendeinen Spaß zu erlauben. Dass ich wahrscheinlich einen zu leichtgläubigen und einfältigen Eindruck machte oder sehr wenig Lebenserfahrung besäße. Plötzlich flog zu meiner größten Überraschung die mir gegenüberliegende Tür des Esszimmers auf. Es war die Tür mit der Aufschrift Stuart, und heraus aus seinem muffigen, spießbürgerlichen Stall stürzte der Obersteward selbst und lief wie ein gehetztes Tier auf die Gartentür zu. Bis auf den heutigen Tag weiß ich nicht, was mich dazu bewog, ihm nachzurufen: »Hören Sie mal, warten Sie einen Augenblick!« Vielleicht war es der versteckte Blick, den er mir zuwarf, oder vielleicht war ich noch unter dem Einfluss des mysteriösen, ernsten Gehabes von Kapitän Giles. Jedenfalls folgte ich irgendeiner plötzlichen Regung, einer Auswirkung jener Macht, die unser Leben beherrscht und es in diese oder jene Richtung lenkt. Denn wären mir diese Worte nicht entschlüpft, mein Wille hatte gar nichts damit zu tun, dann wäre meine Existenz, obwohl sicher noch die eines Seemannes, doch in eine Bahn gelenkt worden, die ich mir in diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen konnte. Nein, mein Wille hatte damit gar nichts zu tun. Und in der Tat, kaum hatte ich jene verhängnisvollen Worte ausgesprochen, als ich es auch schon tief bereute. Wäre der Mann zurückgekehrt und mir gegenübergetreten, dann hätte ich mich unverrichteter Dinge zurückziehen müssen. Ich hatte nicht die geringste Neigung, Kapitän Giles blöde Scherze auszuführen, weder auf meine Kosten noch auf Kosten des Oberstewards. Doch jetzt machte sich der alte Jagdtrieb des Menschen geltend. Während der Obersteward sich taub stellte, lief ich, ohne eine Sekunde zu überlegen, um den Esstisch herum und versperrte ihm kurz vor der Tür den Weg. »Können Sie nicht antworten, wenn ich Sie anrede?« fragte ich ihn grob. Er lehnte sich an den Türpfosten und machte einen jämmerlichen Eindruck. »Ich fürchte, die menschliche Natur ist nicht bis auf den Grund anständig. Es gibt da hässliche Flecke.« Ich merkte, wie ich wütend wurde, und zwar nur, glaube ich, weil meine Jagdbeute so jammervoll aussah. Dieser elende Bursche. Ohne viel Umstände zu machen, fuhr ich ihn an. »Ich hörte, dass heute Morgen eine offizielle Mitteilung des Hafenamtes dem Heim zugestellt worden ist. Stimmt das?« Anstatt mir zu sagen, ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, wie er es hätte tun können, begann er jammernd mit einem Unterton von Unverschämtheit zu erklären, dass er mich heute Morgen nirgendwo habe finden können. Man könne doch nicht von ihm verlangen, dass er in der ganzen Stadt hinter mir her sei. »Wer verlangt das denn von Ihnen?« rief ich. Und dann gingen mir plötzlich die Augen auf über die Bedeutung der Dinge und Reden, die mir so nichtssagend und verwirrend vorgekommen waren. »Ich wollte wissen, was in dem Brief stehe«, sagte ich ihm. Die Strenge, die ich dabei in meine Stimme legte und mit der ich ihm gegenübertrat, war zur Hälfte vorgetäuscht. Neugier kann zu recht heftigen Gefühlsausbrüchen führen, zuweilen jedenfalls. Er nahm seine Zuflucht zu einem albernen, trotzigen Gemurmel. »Es gehe ja gar nicht um mich. Ich hätte ihm doch gesagt, dass ich nach Hause fahre. Und da ich ja nach Hause fahre, sehe er nicht ein, warum er...« So etwa argumentierte er. Und das war so abwegig, dass es fast beleidigend klang. Beleidigend für meine Intelligenz, meine ich. In jenem Übergang zwischen Jugend und Reife, in dem ich mich damals befand, ist man besonders empfindlich für solche Beleidigungen. Ich fürchte, mein Verhalten gegen den Obersteward wurde jetzt wirklich sehr grob. Doch er war nicht der Mann, einer Situation Herr zu werden oder einem Menschen die Stirn zu bieten. Vielleicht war er drogensüchtig oder ein stiller Säufer. Als ich mich so weit vergaß, dass ich ihn zu beschimpfen begann, brach er ganz zusammen und fing an zu heulen. Ich will damit nicht sagen, dass er großes Geschrei machte. Es war ein verbittertes, winselndes Eingeständnis, das er leise, geradezu mitleiderregend leise vorbrachte. Es war auch nicht gerade sehr verständlich, was er daherredete, aber immerhin doch genug, um mir zunächst die Sprache zu verschlagen. Als ich mich in gerechter Entrüstung von ihm abwandte, erblickte ich Kapitän Giles im Eingang zur Veranda, der diesen Auftritt, sein persönliches Werk, wenn ich es so ausdrücken darf, in aller Ruhe beobachtete. Ich sah die qualmende schwarze Pfeife in seiner großen väterlichen Hand, die glänzende goldene Uhrkette auf seiner weißen Uniformjacke. Es ging eine solche Ausstrahlung weiser Lebenserfahrung von ihm aus, dass sich jede unschuldige Seele vertrauensvoll dorthin geflüchtet hätte. Und das tat ich auch. »Sie werden es nicht glauben«, rief ich ihm zu. »Es war eine Mitteilung, dass ein Kapitän für ein Schiff gesucht wird. Offenbar ist der Posten vakant geworden und da steckt der Kerl den Brief in die Tasche.« Der Oberststeward stieß einen lauten Verzweiflungsschrei aus. »Sie werden noch mein Tod sein!« Der mächtige Schlag an die elende Stirn, den er sich dabei mit der Hand versetzte, war nicht weniger laut. Als ich mich nach dem Mann umdrehte, war er nicht mehr da. Er war irgendwohin gestürzt und verschwunden. Jetzt musste ich doch auflachen. Damit war der Vorfall für mich wenigstens erledigt. Kapitän Giles hingegen, der noch immer auf die Stelle starrte, wo der Steward gestanden hatte, begann an seiner prächtigen goldenen Uhrkette zu ziehen, bis endlich aus der Tiefe seiner Tasche die Uhr zum Vorschein kam, wie die lautere Wahrheit aus einem Brunnen. Feierlich ließ er sie dann wieder in die Tasche zurückgleiten und sagte nur: »Genau 3 Uhr. Sie werden noch rechtzeitig hinkommen, wenn Sie keine Zeit mehr verlieren.« »Rechtzeitig wohin?«, fragte ich. »Großer Gott, rechtzeitig zum Hafenamt. Der Sache muss doch nachgegangen werden.« Zweifellos hatte er recht. Doch ich habe noch nie Gefallen daran gefunden, solche Nachforschungen anzustellen und Leute zu entlarven oder Ähnliches, obgleich es sicherlich vom sittlichen Standpunkt eine verdienstvolle Betätigung ist. Und ich sah den ganzen Vorfall vom rein sittlichen Standpunkt. Wenn einer von uns des Oberststewards tot sein sollte, dann sah ich nicht ein, warum es nicht Kapitän Giles sein sollte, der ein Mann gesetzten Alters und von Ansehen war und überdies hier immer wohnte, während ich mich im Vergleich zu ihm in jenem Hafen wie ein Zugvogel fühlte. Und tatsächlich hätte man sogar sagen können, dass ich schon alle Brücken hinter mir abgebrochen hatte. Ich murmelte, dass ich nicht daran dächte, dass es mir gleichgültig sei. »Gleichgültig«, wiederholte Kapitän Giles in seiner ruhigen, bedächtigen Art, ohne seine innere Entrüstung ganz verleugnen zu können. »Kent hat mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass Sie ein eigenartiger junger Mann sind. Nächstens werden Sie mir noch erzählen, dass Ihnen eine Kapitänsstellung gleichgültig sei. Und das nach all der Mühe, die ich mir auch noch gemacht habe.« »All die Mühe«, murmelte ich verständnislos. »Was für Mühe!« Ich konnte mich nur daran erinnern, dass er mich mit seinem wirren Gerede nach dem Essen eine geschlagene Stunde lang zu Tode gelangweilt hatte, und das nannte er »sich große Mühe geben«. Er sah mich mit einer selbstgefälligen Miene an, die bei jedem anderen Menschen widerlich gewirkt hätte. Mit einem Male, als habe man die Seite eines Buches umgeschlagen und ein Wort sei sichtbar geworden, das alles Vorhergehende erklärt, merkte ich, dass diese Angelegenheit auch einen anderen als einen sittlichen Gesichtspunkt hatte. Aber ich rührte mich immer noch nicht. Kapitän Giles verlor ein wenig die Geduld. Ärgerlich machte er einen Zug aus seiner Pfeife und wandte mir wegen meiner Unschlüssigkeit den Rücken zu. Doch es war gar keine Unschlüssigkeit von mir. Ich war, wenn ich mich so ausdrücken darf, innerlich völlig durcheinander. Erst als es mir zum Bewusstsein kam, dass es in dieser schalen, nutzlosen Welt meiner Unzufriedenheit so etwas wie ein Kommando gab, eine Chance, die man nur zu ergreifen brauchte, da erwachten meine Lebensgeister wieder. Es ist ein ziemlich langer Weg vom Seemannsheim bis zum Hafenamt. Doch mit dem Zauberwort Kommando im Kopf sah ich mich plötzlich, als sei ich im Handumdrehen dorthin befördert worden, am Quai vor einem Portal aus poliertem weißen Stein stehen, zu dem eine Reihe flacher Stufen hinaufführte. Dies alles schien rasch auf mich zuzugleiten. Die weite große Rede zu meiner Rechten war ein einziges blaues Aufflackern, und erst als die halbdunkle, kühle Halle mich verschlang, fühlte ich, aus welcher Hitze und welchem grellen Licht ich gekommen war. Die breite Treppe im Innern schien sich irgendwie meinen Füßen anzuschmiegen. Es geht ein mächtiger Zauber von dem Wort Kommando aus. Die ersten Menschen, die ich mit Bewusstsein erkannte, nachdem ich den entrüsteten Rücken von Kapitän Giles hinter mir gelassen hatte, war die Mannschaft der Hafenbachkasse. Müßig stand sie auf dem breiten Treppenabsatz des mit einem Vorhang verhängten Bogenganges im Hafenamt umher. Dort verließ mich meine Schwungkraft. Die Atmosphäre der Kanzleistuben tötet alles, was vom Odem menschlichen Strebens lebt, wie unter der Allgewalt der Tinte und des Papiers Hoffnung und Furcht gleichermaßen erstickt werden. Bedrückt schritt ich unter dem Vorhang hindurch, den der malaiische Bootsführer der Hafenbarkasse für mich aufhielt. Es war niemand in dem Raum außer den Angestellten, die fleißig schreibend in zwei Reihen dasaßen. Doch der Oberhafenmeister kam von seinem erhöhten Platz heruntergesprungen und eilte die dicken Läufer des Mittelganges auf mich zu. Er hatte einen schottischen Namen, aber seine Gesichtsfarbe war dunkelbraun. Sein kurzer Bart war kohlschwarz und seine ebenso dunklen Augen hatten einen etwas leidenden Ausdruck. Vertraulich fragte er: Möchten Sie ihn sprechen? Da mich alle physische und seelische Schwungkraft bei der Berührung mit dem Amtsschimmel verlassen hatte, sah ich den Schreiber mit müdem Gesichtsausdruck an und fragte mit matter Stimme: Was meinen Sie? Hat es wohl Zweck? Meine Güte! Er hat heute schon zweimal nach Ihnen gefragt. Dieser so nachdrücklich betonte Er war die höchste Autorität im Hafen, nämlich der Hafenkapitän. Eine sehr große Persönlichkeit in den Augen jedes Schreiberlings in diesem Raum. Aber das war noch gar nichts gegen die Meinung, die er selbst von seiner Größe hatte. Kapitän Ellis betrachtete sich als eine Art Vize-Neptun göttlichen, wenn auch heidnischen Ursprungs der umliegenden Meere. Wenn er auch nicht direkt die Meere beherrschte, so glaubte er sich doch berechtigt, das Schicksal jener Sterblichen zu lenken, die dazu verurteilt waren, ihr Leben auf See zu verbringen. Diese erhebende Illusion machte ihn zu einem inquisitorischen und herrschsüchtigen Vorgesetzten. Und da er von jähzornigem Charakter war, gab es Leute, die wirklich Angst vor ihm hatten. Er war gefürchtet, nicht Kraft seines Amtes, sondern wegen seines unverantwortlich anmaßenden Wesens. Ich hatte noch nie etwas mit ihm zu tun gehabt. So, sagte ich. Er hat 2-mal nach mir gefragt. Dann ist es wohl am besten, ich gehe gleich hinein. Das müssen Sie, das müssen Sie. In gezierter Haltung schritt der Hafenmeister um das ganze System von Pulten und führte mich zu einer hohen und wichtig aussehenden Tür, die er mit einer ehrerbietigen Armbewegung öffnete. Ohne die Türklinke loszulassen, setzte er einen Fuß ins Zimmer und nachdem er sich vorsichtig umgesehen hatte, bedeutete er mir mit einem stummen Kopfnicken, in den Raum einzutreten. Er glitt hierauf sofort wieder hinaus und schloss die Tür ganz behutsam hinter mir. In dem Zimmer gingen 3 hohe Fenster nach dem Hafen, aber es war nichts weiter zu sehen als die dunkelblau glitzernde See und das etwas heller leuchtende Blau des Himmels. In weiter Ferne sah ich einen weißen Fleck in der blau getönten Tiefe auftauchen. Ein großes Schiff, das gerade angekommen und im Begriff war, auf der Außenreede zu Anker zu gehen. Ein Schiff auf der Ausreise, das vielleicht schon 90 Tage auf See war. Es liegt etwas Ergreifendes in dem Anblick eines von See kommenden Schiffes, das seine weißen Flügel zu einer Ruhepause zusammenfaltet.
Helmut Kraus mit der 3. Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger.
In Nordrhein-Westfalen gibt es an einem weiteren Bundeswehrstandort den Verdacht, dass die Trinkwasserversorgung sabotiert wurde. Grund ist ein Loch im Zaun nahe eines Trinkwasserbehälters in Mechernich im Kreis Euskirchen. Von dort beziehen die Kaserne und 10.000 Menschen in benachbarten Wohngebieten ihr Leitungswasser. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Julia Faltermeier.
Der Trinkwasserbehälter selbst ist nicht beschädigt. Das Wasser wird derzeit in einem Labor der Essener Feuerwehr untersucht. Der Schnelltest soll noch heute erste Ergebnisse liefern. Um absolute Gewissheit zu haben, kann es aber laut Einsatzleitung noch einige Tage dauern. Das Gesundheitsamt warnt, man soll das Trinkwasser nicht nutzen, auch nicht zum Duschen oder Wäsche waschen. Ab heute soll es eine Notfallversorgung geben, wo man sich kostenlos Wasser zapfen kann. Die Warnmeldung ist erstmal eine Vorsichtsmaßnahme nach den beiden ähnlichen Vorfällen an den Bundeswehrstandorten in Köln-Wahn und Geilenkirchen.
Die Gespräche in Katar über eine Waffenruhe